Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke möchte ich über ein in meinen Augen besonders spannendes Forschungsfeld und jüngere Erkenntnisse darin berichten, nämlich die Hirnforschung und die Forschung, sagen wir mal, vom Denken. In diesem Feld findet sich ein ganzes Bündel von Forschungsrichtungen zusammen, von der Psychologie über die Biologie, die Neurowissenschaften, die Informatik bis hin zur Kognitionsforschung. Und damit habe ich noch nicht einmal alle genannt. Letztlich geht es um die Frage, wie unser Hirn, wie wir selbst denken, wie wir fühlen, wie wir forschen, wie wir träumen. Und auch damit ist noch lange nicht alles erfasst, was wir mit unserem Hirn machen und, nicht zu vergessen, was unser Hirn mit uns macht. Ein wenig deutlich machen kann man diese ungeheure Komplexität mit einem Forschungsprojekt der Europäischen Union, das im Jahr 2013 begann und auf 10 Jahre angelegt war. Es wurde HBP genannt, The Human Brain Project, und an ihm arbeiteten 122 Forschungseinrichtungen aus 17 Ländern zusammen. Die ursprüngliche Idee war, ein umfassendes, realistisches Computermodell des menschlichen Hirns zu bauen und daraus dann die komplette Funktionsweise des menschlichen Gehirns abzuleiten, letztlich das Gehirn informationstechnisch zu simulieren. Es dauerte nicht lange, bis grundsätzliche Kritik an diesem Forschungsansatz geäußert wurde. Man könne das Denkorgan niemals verstehen, wenn man es nur von einzelnen Neuronen und Synapsen ausgehend modellieren würde. Man brauche neben einem solchen Bottom-up auch einen Top-Down-Ansatz von oben nach unten. Und zwar, indem man das Gehirn und seine vielfältigen kognitiven Funktionen als Ganzes betrachtet und daraus Rückschlüsse auf seine Netzwerkarchitektur ziehe. Katrin Amunds, Hirnforscherin der Uni Düsseldorf und Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften am Forschungszentrum in Jülich, die 2016 die Leitung des Projekts übernahm, fasste die geänderte Ausrichtung wie folgt zusammen. Ich zitiere: Um die Komplexität des Gehirns zu erfassen, braucht es viele unterschiedliche Vorgehensweisen. Man kann sich nicht nur auf die Simulation beschränken. Zitat Ende. Denn das Gehirn ist auf mehreren räumlichen und zeitlichen Ebenen organisiert. Über Moleküle und elektrische Signale kommunizieren Neurone miteinander. Diese wiederum bilden kleinere und größere Netzwerke, die verschiedene Regionen des Gehirns verbinden. Schließlich müssen diverse Bereiche zusammenarbeiten, um komplexe Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen, Denken, Entscheidungsfindung und Sprache zu ermöglichen. Dabei sind vollkommen unterschiedliche Zeiträume relevant. Während sich etwa die sinnliche Wahrnehmung im Bereich weniger Millisekunden abspielt, wird die dazugehörige Gedächtnisspur mitunter für viele Jahrzehnte angelegt. Und um das alles zu erfassen, braucht man auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden. Bildgebung, Datenanalysen, Landkarten des Gehirns, experimentelle Verfahren zum Messen von Hirnströmen und Nervenzellaktivitäten, künstliche Intelligenz, aber eben auch Simulationen und Modellrechnungen. Das Projekt hat dann diejenigen Forschenden zusammengebracht, die die Verbindung zwischen der Hirnstruktur und den Hirnfunktionen verstehen wollen. Neuro- und Kognitionsforscher, Mediziner, Ingenieure, Informatiker und Physiker. Als das Projekt 2023 auslief, wurden daher nicht die ursprünglichen Ziele erreicht, dafür aber wertvolle andere. So hat Katrin Amunds beispielsweise einen detaillierten und umfangreichen Hirnatlas entwickelt. Zitat: Man kann sich das als eine Art Google Maps für das Gehirn vorstellen. Zitat Ende. Die Karte integriert viele unterschiedliche Informationen. funktionelle, molekulare und genetische Daten. Zitat, damit werden Dinge vergleichbar, die vorher nicht vergleichbar waren, sagt Ammons. Wir haben mit dem Atlas eine langfristige Ressource für die gesamte neurowissenschaftliche Community geschaffen. Zitat Ende. Schon heute nutzen ihn etwa Ärztinnen und Ärzte, um die Hirnaufnahmen ihrer Patienten besser zu interpretieren. Und Viktor Jirsa, einer der leitenden Wissenschaftler des Human Brain Projects und Direktor des Instituts de Neurosciences des Systèmes in Marseille, hat auf dieser Basis das Programm The Virtual Brain entwickelt, das die Aktivität eines individuellen Gehirns vorhersagen kann. Beide Ergebnisse sind zu sehen auf der Plattform eBrains. Aber bei aller Wissenschaftler- und Methodenvielfalt hat The Human Brain Project auch andere Zielvorstellungen nicht erreicht. So lobt zum Beispiel Andreas Herz, Professor für Computational Neuroscience an der LMU München, den Ansatz, die enorme Wissensmenge in diesen Wissenschaften zu strukturieren und aufzubereiten. Und dass die Reproduzierbarkeit von Daten mit dem Projekt thematisiert worden ist. Er hätte sich aber auch gewünscht, dass ein Regelwerk entwickelt worden wäre, um Experimente in der Hirnforschung besser und wiederholbar zu konzipieren und zu dokumentieren. Das sei leider nicht ausreichend geschehen. Auch habe man die grundlegenden Fragen der Hirnforschung zu wenig diskutiert. Zitat: Was meinen wir genau mit einem Verständnis des Gehirns? Welche Ansätze und Modelle gibt es und was ist ihr Geltungsanspruch? Fragt Andreas Dragun, Neurophysiologe und Professor an der Universität Heidelberg. Es fehle immer noch ein Konzept davon, was überhaupt erklärt werden soll. Und Herz sagt, Zitat, der Neurowissenschaft mangelt es an einer umfassenden Theorie, die dann experimentell getestet werden könnte. Zitat Ende. Für Dragun stellt sich daher die Frage, ob es nicht sinnvollere Wege gäbe als ein Großprojekt wie das Human Brain Project. Ich zitiere ihn nochmal, wenn die Situation so unübersichtlich ist, dann brauchen wir eben keinen Totalerklärungsansatz, sondern sollten kleinere Projekte finanzieren. Mit dieser Skizze zu dem Projekt Human Brain wollte ich eigentlich nur einen kurzen Überblick über die Forschungsfelder und die Komplexität ihres Zusammenwirkens geben. Es ist nun doch ein wenig mehr geworden und hat geendet bei der Frage, ob für den derzeitigen Stand des Wissens ein umfassendes Großprojekt oder doch eher viele kleine Projekte geeignet seien. Da ein so großes Projekt nicht in Sicht ist, ist diese Frage vielleicht ein wenig akademisch. Entscheidend ist aber, dass eine Resultante dieses Projekts das Bewusstsein der Notwendigkeit einer sehr viel stärkeren Kooperation der Forschungseinrichtungen, der Institute und der Forschenden getreten ist. So hat einer der Kritiker des Projekts, Alexandre Pouget, das International Brain Laboratory ins Leben gerufen. Daran sind 22 Forschungsgruppen aus 5 Ländern beteiligt. Und ich werde in der heutigen Wissenschaftsecke dann noch über 4 Forschungsergebnisse aus kleineren Einheiten berichten. Wenn man keinen großen Überblick hat, dann muss man sich eben in kleinen Schritten ein paar Teile davon zu erarbeiten versuchen. Es mag gewagt erscheinen, aber in der Hirnforschung ist man mittlerweile dabei, Techniken der künstlichen Intelligenz einzusetzen, um zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und umgekehrt Erkenntnisse der Hirnforschung in die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz einzubauen. Ein Beispiel dafür liefert die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Patrick Kraus und Dr. Achim Schilling von der Cognitive Computational Neuroscience Group am Lehrstuhl für Informatik 5, Mustererkennung, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Beide sind übrigens nicht etwa Informatiker, sondern Physiker und Neurowissenschaftler. Ihre Forschungsarbeit gilt einer Leistung oder sollte man vielleicht besser sagen Funktion unseres Hirns, die wir selber praktisch nicht wahrnehmen, nämlich den Vorhersagen, die das Hirn ständig auf sämtlichen Ebenen trifft, um vorbereitet zu sein auf das, was als nächstes passiert oder passieren könnte. Diese sogenannte prädiktive Kodierung ermöglicht es uns, möglichst rechtzeitig und situationsangemessen auf unsere Umwelt zu reagieren. Das Hirn gibt Antworten auf Fragen wie: Wie geht ein Satz weiter? Was sehe ich als nächstes? Wohin geht der Fußgänger? Wie verändert sich die Umgebung? Manche solcher Antworten erleben wir bewusst, andere stellen sich für uns bewusst überhaupt nicht. Die beiden Forschenden haben die Spontanaktivität des menschlichen Gehirns analysiert, mittels Autoencoder, einer fortschrittlichen Form künstlicher Intelligenz, die es ermöglicht, Muster und Verbindungen in den komplexen Datenmengen zu erkennen, die unser Gehirn erzeugt und die mit traditionellen Methoden nicht erkennbar sind. Möglich gemacht hat das eine Zusammenarbeit mit Forschenden vom Epilepsiezentrum des Uniklinikums Erlangen. Dort bekommen Epilepsiepatientinnen und Patienten einige Tage vor der operativen Entfernung des Epilepsieherds Elektroden ins Gehirn implantiert. Wohlgemerkt wegen der Operation, nicht wegen dieser Forschung. Die dabei gewonnenen führten zur Erkenntnis, dass bestimmte spontane Aktivitäten in unserem Gehirn, die sogenannten lokalen Feldpotenziale, eine wichtige Rolle dabei zu spielen scheinen, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, selbst wenn gerade keine äußeren Reize vorliegen, also in vollständiger Ruhe. Dr. Kraus hat das so erläutert. Ich zitiere: In unserer Studie haben wir festgestellt, dass unser Gehirn ständig aktive Zustände durchläuft, die durch diese lokalen Feldpotenziale definiert werden. Es ist, als ob das Gehirn ständig verschiedene Möglichkeiten durchspielt, was als nächstes passieren könnte, auch wenn wir gerade nichts Bestimmtes tun oder wahrnehmen und keine äußeren Reize bekommen. Zitat Ende. Und Dr. Schilling ergänzt, Zitat: Außerdem haben wir entdeckt, dass die Form dieser lokalen Feldpotenziale uns zeigen kann, in welche Richtung die Signale im Gehirn fließen. Dies könnte wichtige Einblicke geben, wie Gedanken und Empfindungen in unserem Kopf weitergeleitet werden. Zitat Ende. Diese Erkenntnisse können im Übrigen nicht nur die Forschung weiterbringen, sondern auch zu besseren Diagnose- und Behandlungsmethoden für Gehirnerkrankungen führen. Denn diese eingesetzten KI-Methoden lassen sich auch auf normale EEG- oder MEG-Messungen anwenden. Dr. Schilling sagt dazu, ich zitiere ihn nochmal: Das Wissen darüber, was das Gehirn normalerweise im Ruhezustand macht, lässt sich für diagnostische Zwecke nutzbar machen. Wenn wir immer besser verstehen, wie das Gehirn funktioniert und normalerweise arbeitet, führt das zu zielgenaueren Diagnose- und Behandlungsmethoden bei neurologischen Erkrankungen. Nimmt das Gehirn beispielsweise Zustände ein, die nicht äußeren Reizen entsprechen, kann das ein Hinweis auf eine krankhafte Veränderung sein. Zitat Ende. Die Studienergebnisse können aber umgekehrt auch dabei helfen, die KI selbst weiterzuentwickeln. Das langfristige Ziel: eine neurowissenschaftlich inspirierte KI, die ebenfalls in der Lage ist, kontinuierlich Vorhersagen zu treffen, auch wenn sie gerade keinen Input verarbeiten muss. Noch einmal Dr. Schilling dazu: Gerade bei KI-Systemen, die in Fahrzeugen verbaut sind, kann das beispielsweise in puncto Sicherheit viel Sinn machen. Und Dr. Kraus weiter: Auch wenn wenig Verkehr ist und das Auto nur geradeaus auf der Autobahn fährt, wäre es gut, wenn die KI im Hintergrund bereits durchspielt, welche Verkehrsereignisse eintreten könnten, auf die sie potenziell reagieren muss. Zitat Ende. Diese Studie ist, wen es interessiert, in der Fachzeitschrift Neuroimage erschienen. Dass sich Menschen unterscheiden, ist nun wahrlich keine Neuigkeit. Füße, Hände, Nasen, Ohren. Menschliche Körper bestehen aus immer gleichen Teilen, aber ihre Anatomie unterscheidet sich von Person zu Person. Das gilt auch für das Gehirn und seine Aktivitätsmuster. Neurowissenschaftlerinnen nutzen funktionelle Magnetresonanztomographie und maschinelles Lernen, um diese Gehirnaktivitäten vergleichbar zu machen. Diese Techniken ermöglichen es seit etwa einem Jahrzehnt, Aktivitätsmuster zwischen verschiedenen Gehirnen zu übersetzen. Petra Borowska und Professor Dr. Ben de Haas von der Abteilung für Allgemeine Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen haben diese Technologie genutzt, um die Folgen individueller Blickbewegungen zu untersuchen. Sie haben analysiert, wie gut man die Gehirnaktivität einer Person anhand der Aktivität einer anderen Person vorhersagen kann, und zwar beim Betrachten eines Films. In diesem Fall waren es 19 Freiwillige, die mitgewirkt haben. Und diese 19 Freiwilligen haben sich den Film entweder frei angeschaut, also nach ihrem Belieben, oder aber sie waren gehalten, passiv auf die Mitte des Bildschirms zu sehen. Natürliche Blickbewegungen führten im Vergleich zur passiven Beobachtung zu deutlich stärkeren Aktivierungen in den visuellen Zentren des Gehirns. Diese Aktivierungen waren jedoch so individuell, dass es schwieriger wurde, die Gehirnaktivität von einer Person auf eine andere zu übertragen, also gewissermaßen die beiden Personen zu übersetzen. Ich zitiere, Blickbewegungen galten traditionell als einfache Reaktion auf das, was vor unseren Augen geschieht, Zitat Ende, erklärt Ben de Haas. Ich zitiere ihn weiter, aber inzwischen wissen wir, dass das nicht alles ist. Blickbewegungen sind so individuell wie Persönlichkeitsmerkmale. Einige Menschen fokussieren mehr auf Gesichter, andere auf Text oder andere Details. Zitat Ende. Und Petra Borowska ergänzt, wir hatten die Vermutung, dass diese individuellen Blickgewohnheiten zu einer einzigartigen Welt in den Köpfen der Menschen führen. Jetzt wissen wir, das stimmt. Wir konnten sogar vorhersagen, wie sehr sich die Gehirnaktivitätsmuster zwischen zwei Menschen unterscheiden, wenn wir die Ähnlichkeit ihrer Blickbewegungen in einem separaten Experiment erfasst haben, mit mehreren Tagen Abstand. Es ist erstaunlich, dass Blickbewegungen zu stärkerer neuronaler Aktivität führen, diese Aktivitätsmuster jedoch gleichzeitig weniger vergleichbar machen. Normalerweise bedeutet ein stärkeres Signal klarere Daten, aber hier ist das Signal, also die neuronale Repräsentation des Films, eben verschieden, eine Art Director's Cut des individuellen Hirns. Zitat Ende. Das Team untersucht derzeit, wie sich Blickbewegungen im Laufe des Lebens entwickeln und wie sie unser Verständnis von Szenen und alltäglichen Aufgaben beeinflussen. De Haas meint dazu, es gibt noch viel zu entdecken. Man kann sogar den Sitznachbarn im Kino fragen, und welchen Film hast du gesehen? Übrigens wurde diese Studie veröffentlicht im PNAS, den Proceedings of the National Academy of Science, am 30. August 2024. Und zu dieser Meldung passt denn auch eine zweite, die über ein Forschungsergebnis von Esther Zwicky vom Institut für Psychologie der Martin-Luther-Universität in Halle berichtet. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen Zusammenhang es gibt zwischen den Filmvorlieben von Menschen und deren Verarbeitung negativer Emotionen. Denn Filme sind für die Psychologie von großem Interesse, weil sie nicht nur alle menschlichen Emotionen abbilden, sondern diese auch auslösen können. Hierfür analysierten sie Daten von 257 Personen. Im Rahmen der Studie gaben die Befragten Auskunft über ihre Filmvorlieben. Außerdem wurde die Gehirnaktivität aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie untersucht. Während die Personen in dem MRT-Gerät lagen, wurden ihnen ängstliche oder wütende Gesichter sowie geometrische Formen gezeigt. Dabei handelt es sich um einen etablierten Test, mit dem sich messen lässt, wie das Gehirn emotionale Reize verarbeitet. Die Forschenden konzentrierten sich dabei auf zwei Hirnareale. Die Amygdala ist für die Verarbeitung von lebenswichtigen Emotionen zuständig. Als Reaktion auf Bedrohungen kann die Amygdala eine Kampf- oder Fluchtreaktion auslösen. Außerdem untersuchte das Team die neuronale Aktivität des als Belohnungszentrums bekannten Nucleus accumbens. Die Ergebnisse waren überraschend. Ich zitiere, die stärksten Reaktionen in beiden Arealen haben wir bei Fans von Actionfilmen gefunden. Das hatten wir nicht erwartet, da Actionfilme typischerweise sehr viele Reize vermitteln. Deshalb wäre es naheliegend gewesen, dass Actionfans nicht so leicht zu stimulieren sind, sagt Zwicky. Die Ergebnisse ließen hingegen vermuten, dass Actionfans besonders sensibel auf emotionale Reize reagieren und gerade diese Stimulation als Anreiz empfinden. Eine ähnliche Aktivität zeigte sich bei Liebhabern von Comedyfilmen. Für Anhänger von Krimis und Thrillern oder Dokumentationen zeigte sich ein anderes Bild. Hier reagierten beide Bereiche im Gehirn deutlich weniger als bei den anderen Gruppen auf die emotionalen Reize. Es scheint so, dass Menschen sich die Filmgenres aussuchen, die ihr Gehirn optimal stimulieren. Vom Sehen und dem damit verbundenen Erkennen und Denken handelt auch eine dritte Studie, über die hier berichtet werden soll. Der bisherige Forschungs- und Erkenntnisstand zur visuellen Wahrnehmung besagte, dass das wesentliche Ziel unserer optischen Wahrnehmung darin besteht, Objekte in der Welt zu erkennen und verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Zum Beispiel, ob das vor uns liegende Objekt ein Hund ist und ob ein Hund zur Kategorie der Tiere zählt. Man dachte, dass das visuelle System in unserem Gehirn die gesehenen Objekte in sehr grundlegende Merkmale zerlegt und dann nach und nach wieder zusammensetzt, mit dem Ziel, deren Erkennen zu ermöglichen. In einer aktuellen Studie konnte nun eine Forschungsgruppe vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und der Justus-Liebig-Universität in Gießen in Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health in den USA belegen, dass diese Vorstellung zwar nicht falsch, aber unvollständig ist. Die Hirnaktivität beim Sehen lässt sich danach besser mit einer Vielzahl verhaltensrelevanter Dimensionen erklären. Professor Martin Hebart, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut und Professor an der Justus-Liebig-Universität, formuliert diesen Schritt wie folgt, ich zitiere, »Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass Erkennen und Kategorisieren zwar wichtige Ziele unseres Sehens sind, aber bei weitem nicht die einzigen. Tatsächlich finden wir verhaltensrelevante Signale an allen Verarbeitungsstufen im visuellen System. Dies konnten wir aus der Analyse der von uns entdeckten verhaltensrelevanten Dimensionen ableiten. Zitat Ende. Im Vorfeld hatte die Gruppe mit einem Computermodell aus Verhaltensdaten von über 12.000 Studienteilnehmerinnen 66 Objektdimensionen identifiziert. Diese Dimensionen erklären nicht nur Kategorisierung, also ob ein Hund ein Tier ist, sondern decken auch andere Eigenschaften ab, wie zum Beispiel Farben und Formen, aber auch graduelle Werte, zum Beispiel wie typisch ein Hund ist für ein Tier. Martin Hebart sagt dazu, ich zitiere ihn, damit konnten wir viel besser erklären, wie unser Gehirn es uns ermöglicht, die Objekte in unserer Umgebung wahrzunehmen und deren Bedeutung zu verstehen. Für dieses Ergebnis hatte sich der Erstautor, Oliver Contier, die Daten von 3 Studienteilnehmerinnen angesehen, deren Hirnaktivität im MRT-Scanner über 15 Sitzungen hinweg gemessen wurde, während diese über 8000 verschiedene Objektbilder von 720 Objekten sahen. Er beschreibt die Ergebnisse wie folgt, ich zitiere, sahen die Teilnehmenden zum Beispiel eine Rakete, konnten wir anhand der Hirnaktivität messen, dass ihr visuelles System nicht nur erkannte, dass es sich um eine Rakete handelte oder dass eine Rakete ein Fahrzeug ist, sondern auch, dass sie grau und länglich ist, mit Feuer zu tun hat, fliegen kann oder funkelt. Alle Verarbeitungsstufen unseres Wahrnehmungssystems sind also daran beteiligt, ein breites Spektrum an verhaltensrelevanten Eigenschaften zu erfassen, die zusammen unsere Wahrnehmung ausmachen. Zitat Ende. Und Professor Martin Hebart ergänzt dazu, ich zitiere auch ihn noch einmal, unsere Arbeit zeigt einen mehrdimensionalen Rahmen auf, der mit der reichen und vielfältigen Verhaltensrelevanz von Objekten übereinstimmt. So lässt sich letztlich unser breites Spektrum an menschlichen Verhaltensweisen besser erklären als mit dem Ansatz der reinen Kategorisierung. Und das ist wiederum von entscheidender Bedeutung für das Verständnis, wie wir unsere visuelle Welt wahrnehmen und auf sinnvolle Weise mit ihr umgehen. Zitat Ende. Ein vierter Forschungsbericht knüpft erkennbar an das Human Brain Project an, obwohl er sich gar nicht mit dem menschlichen Gehirn befasst. Die Überschrift in der zugehörigen Mitteilung lautet nämlich: Forschende simulieren mit KI visuelles System im Gehirn der Fruchtfliege. Und die Zusammenfassung klingt noch sehr viel spektakulärer, auch diese zitiere ich mal: Einem internationalen Forscherteam gelingt durch künstliches neuronales Netz erstmals Vorhersage der Berechnungen eines lebenden Gehirns. Zitat Ende. Die Wissenschaft hat lange nach Möglichkeiten gesucht, neuronale Netze im Gehirn mit Computern zu simulieren, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Mit neuen Erkenntnissen über die neuronalen Schaltpläne im Gehirn der Fruchtfliege und Methoden der künstlichen Intelligenz gelang es nun Forschenden, ein neuronales Netz zu knüpfen, welches zuvor kaum Vorstellbares leistet. Es sagt die Aktivität einzelner Neuronen voraus, ohne dass Messungen an einem lebenden Gehirn vorgenommen werden müssen. Die Studie wurde erstellt von Professor Jakob Macke und Dr. Janne Lapalainen von der Universität Tübingen und Dr. Srinivas Turaga und Kollegen vom Janilia Research Campus des Howard Hughes Medical Institutes in Ashburn in Virginia. Die Teams aus Tübingen und Virginia haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und des Connectoms, das ist eine Karte der Neuronen und ihrer im Hirngewebe bestehenden Verbindungen, die Aktivitäten der Neuronen im lebenden Gehirn vorhergesagt. Indem sie lediglich Informationen aus dem Konnektom des visuellen Systems der Fruchtfliege verwenden, sowie Annahmen über die Funktionen des Schaltkreises machen, haben die Forscher eine KI-Simulation erstellt, die die Aktivität jedes Neurons im Schaltkreis vorhersagen kann. Ich zitiere: Wir verfügen nun über eine Berechnungsmethode, mit der wir Messungen des Konnektoms in Vorhersagen über die neuronale Aktivität und die Gehirnfunktion umsetzen können, ohne zuerst aufwendige Messungen am lebenden Neuron durchführen zu müssen, sagt Srinivas Turaga, Leiter der Janilia-Forschungsgruppe und einer der Hauptautoren der neuen Studie. Das Forschungsteam nutzte das Konnektom, um eine detaillierte mechanistische Netzwerksimulation des visuellen Systems der Fliege zu erstellen, bei der jedes modellierte Neuron einem realen Neuron und jede modellierte Synapse einer realen Synapse im Gehirn entspricht. Obwohl sie die Dynamik der Neuronen im realen Gewebe nicht kannten, konnte das Team diese unbekannten Parameter mit Hilfe von Deep Learning Methoden vorhersagen. Dazu verbanden sie die Informationen aus dem Konnektom mit ihrem Wissen über die Funktion des Schaltkreises, dem Erkennen von Bewegungen. Janne Lapalainen sagt dazu: Mit dieser Kombination konnten wir prüfen, ob unser auf dem Konnektom basierender Ansatz ein gutes Modell des Gehirns liefern kann. Das neue Modell sagt die Aktivität von 64 verschiedenen Neuronentypen des visuellen Systems der Fruchtfliege voraus und reproduziert die Ergebnisse aus über 2 Dutzend experimentellen Studien der letzten 2 Jahre. Laut den Autoren hat die neue Arbeit das Potenzial, die Hirnforschung grundlegend zu verändern, indem Vorhersagen über die Aktivität einzelner Neurone nun direkt aus dem Konnektom abgeleitet werden können. Im Prinzip kann man mit dem Modell jedes beliebige Experiment simulieren, sodass daraus abgeleitete Vorhersagen dann im Labor getestet werden können. Die neue Forschungsarbeit enthält über 450 Seiten mit aus dem Modell abgeleiteten Vorhersagen, einschließlich der Identifizierung von Zellen, von denen bisher nicht bekannt war, ob sie an der Bewegungserkennung beteiligt sind und die nun in Fruchtfliegen untersucht werden können. Und die aus meiner Sicht wichtigste Zusammenfassung der Bedeutung dieser Studie hat Jakob Macke, einer der Hauptautoren, wie folgt formuliert. Ich zitiere: Bislang bestand eine große Lücke zwischen dem statischen Konnektom und der Dynamik der Berechnungen im lebenden Gehirn. Die Frage war, ob wir diese Lücke mit einem Modell schließen können. Am konkreten Beispiel der Fruchtfliege ist uns dies nun gelungen. Zitat Ende. Mit diesem Ansatz ist es möglich, künstliche neuronale Netze zu schaffen, die dem Gehirn der Fruchtfliege ähnlich sind und künftig für eine Vielzahl von Untersuchungen genutzt werden können. Zum Beispiel könnte mit ihnen untersucht werden, warum biologische neuronale Netze um Größenordnungen effizienter sind als künstliche neuronale Netze. Eine letzte Studie, über die hier berichtet werden soll, betrifft das Essen. Und das heißt natürlich in der heutigen Wissenschaftsecke, wie wird der Essvorgang durch das Gehirn gesteuert? Bekannt war, dass die Nahrungsaufnahme im Hypothalamus koordiniert wird. Dieser relativ alte Bestandteil unseres Hirns steuert im Grund das gesamte vegetative System des Körpers. Temperatur, Blutdruck, Schlaf und eben auch die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Doch wie funktioniert diese Steuerung genau? Dem ist eine Forschungsgruppe um Professor Dr. Alexei Ponomarenko, dem Leiter der systemischen Neurophysiologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nachgegangen. Das Universitätsteam zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Universitätsklinik Köln untersucht, was sich beim Essvorgang im Gehirn abspielt. Die Forschenden haben sich dazu den Hypothalamus von Mäusen angeschaut. Der ist im Prinzip ganz ähnlich aufgebaut wie der des Menschen. Ich zitiere: Wir haben die elektrische Aktivität einer bestimmten Hypothalamusregion mit einem KI-Verfahren analysiert. Das erklärt die Mathematikerin Masa Altafi, eine Senior-Co-Autorin der interdisziplinären Studie, die ebenfalls an der Professur für systemische Neurophysiologie tätig ist. Und das Zitat geht wie folgt weiter: So konnten wir feststellen, welche Nervenzellen bei der Nahrungsaufnahme zu welchen Zeitpunkten feuern, also elektrische Impulse erzeugen. Zitat Ende. Auf diese Weise konnten 4 unterschiedliche Teams von Neuronen identifiziert werden, die beim Essvorgang nacheinander aktiv werden. Die Nervenzellverbünde arbeiten also ähnlich zusammen wie die Läufer einer Staffel, die in unterschiedlichen Phasen des Rennens zum Einsatz kommen. Zitat: Wir vermuten, dass diese Teams die Informationen, die sie aus dem Körper erhalten, also über den Blutzuckerspiegel, über die Menge an Hungerhormonen, über den Füllstand des Magens, unterschiedlich gewichten. Das sagt Professor Ponomarenko. Das 4. Team schenkt dann beispielsweise den Dehnungssensoren mehr Beachtung als das 1. So könnte der Hypothalamus sicherstellen, dass wir weder zu wenig noch zu viel essen, sagt Professor Ponomarenko. Die Wissenschaftlerinnen haben auch untersucht, wie die Neuronen in den einzelnen Teams miteinander sprechen. Schon lange ist bekannt, dass Nervenzellen einen Aktivitätsrhythmus haben. Es gibt Zeiten, in denen sie besonders leicht erregbar sind und andere, in denen sie kaum feuern. Diese Phasen wechseln sich regelmäßig ab, oft 10-mal in der Sekunde oder noch häufiger. Um miteinander zu kommunizieren, müssen Neuronen im selben Rhythmus schwingen. Professor Ponomarenko erklärt: Wir konnten nun zeigen, dass die Teams, die mit der Nahrungsaufnahme zu tun haben, alle auf denselben Frequenzen funken. Die Nervenzellverbünde, die für andere Verhaltensweisen zuständig sind, etwa für die Erkundung der Umgebung oder die Kontaktaufnahme von Artgenossen, kommunizieren dagegen vorzugsweise auf einem anderen Kanal. Zitat Ende. Das dürfte es den Neuronen für das Essverhalten leichter machen, Informationen auszutauschen und den Essvorgang zur passenden Zeit zu beenden. Möglicherweise schlummert in dieser Erkenntnis auch therapeutisches Potenzial. Es ist heute schon möglich, den Rhythmus von Nervenzellen von außen zu beeinflussen, etwa durch oszillierende Magnetfelder. Vielleicht ließe sich auf diese Art und Weise die Kommunikation der Ernährungsteams verbessern. Falls das klappt, ließe sich damit eventuell Essstörungen entgegenwirken, so zumindest die langfristige Hoffnung.